Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, und das wird ziemlich bunt und vielfältig in der kommenden Stunde. Ein Ballettabend in Duisburg, eine szenische Installation über die Familie Oetker in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld. Und der Konzeptkünstler Hans Hake erhält im hohen Alter von 83 Jahren den großen Kunstpreis Goslarer Kaiserring.
Ich habe das Gefühl, wenn jemand, in diesem Falle ich selber, als Provokateur ausgewiesen wird, dass dann der Blick von der Sache, die ich versuche zur Sprache zu bringen, auf mich abgelenkt wird und es nicht mehr um die Sache geht.
Ja, wir wollen aber dann doch über die Sache sprechen, über die Kunst von Hans Hake, und zwar mit der Museumsdirektorin Susanne Pfeffer. Dann ein Ausflug in die 80er Jahre zu Pentagon, einer Gruppe von Designern, die, wie man das damals tat, mit der Moderne brach und Möbel entwarf, die unbrauchbar, manche würden auch sagen, abscheulich waren.
Also ich glaube, niemand ist so naiv und denkt, es gibt einen Markt für Schreibtische mit einem Flusslauf drin.
Ende November erst ist Hans Hake von der Zeitschrift Monopol zum einflussreichsten Künstler gekürt worden. Jetzt bekommt er den Goslarer Kaiserring, einen der weltweit renommiertesten Preise für moderne Kunst. Die Zeit ist also reif für den inzwischen 83-jährigen Konzeptkünstler, der immer gerne aneckte, auch weil er Zusammenhänge zwischen Politik, Kapital und Kulturinstitutionen offenlegte, die ja nicht so richtig jemand hören oder sehen wollte. Nicht überall durfte er seine Kunst zeigen, und wo er sie zeigte, löste sie auch schon mal einen Skandal aus, wie 1999 im Deutschen Bundestag bei der Installation der Bevölkerung. Er bat in Erinnerung an die NS-Blut- und Bodenideologie Abgeordnete, Heimaterde aus ihrem Wahlkreis abzuladen. Vor der Sendung sprach ich mit Susanne Pfeffer. Sie ist Direktorin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt am Main und sie ist auch Jurymitglied. Guten Abend, Frau Pfeffer.
Ja, guten Abend.
Frau Pfeffer, wie kam denn diese Entscheidung für Hans Hake zustande in der Jury?
Ja, ich glaube, es war sehr eindeutig, dass natürlich Hans Hake als einer der wichtigsten Künstler im aktuellen, aber auch im historischen Kontext der bildenden Kunst wirklich schon seit langem hätte ein Kandidat für den Kaiserring sein können. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir dann sehr eindeutig sich die Jury für Hans Hake entschieden hat.
Ja, der ist 83 Jahre alt, er ist lange im Geschäft, er ist lange bekannt. Da kann man jetzt natürlich fragen, warum hat es denn so lange gedauert, bis er auch so wirklich gewürdigt wird, zum Beispiel mit diesem Goslarer Kaiserring?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass er ihn bekommt. Und ich glaube, dass sein Wirken schon allein durch den Deutschen Pavillon, den er gestaltet hat, aber auch durch viele andere Arbeiten. Er hat ja sehr viele Ausstellungen auch in Deutschland gehabt, die auch immer sehr umstritten waren, weil er eigentlich oft sehr offenkundige, sehr gesellschaftliche Zusammenhänge aufzeigt, die eigentlich auch für alle sichtbar wären, wenn sie nicht auch gerne verschleiert werden würden.
Was ist denn für Sie so ein herausragendes Werk von ihm?
Ich glaube, es macht schon auch wirklich die Bandbreite seiner Arbeiten. Er hat sich ja schon ganz früh beispielsweise mit Provenienz Forschung beschäftigt, was in Deutschland ja betrüblicherweise erst in den letzten Jahren immer viel stärker betrieben worden ist. Diese Arbeit der Bevölkerung ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Arbeit, weil natürlich auch die Diskussion über die Arbeiten immer ein großer Teil ist. Es gibt eine sehr frühe Arbeit von ihm, wo er selbst eigentlich auf der Documenta gearbeitet hat und dort wirklich die Besucher fotografiert hat. Das ist eine ganz tolle Serie, aber die zeigt im Grunde sein von Anfang an ganz wichtiges Interesse an den Besuchern, die auch immer wieder in den verschiedensten Arbeiten auch befragt wurden und immer auch Teil des Kunstwerks sind. Und er war beispielsweise auch ein Künstler, der sehr früh die Natur als Bestandteil der Gesellschaft betrachtet hat und sehr viele Arbeiten geschaffen haben, die heute fast noch zeitgenössischer als denn je wirken, weil sie sich wirklich mit den Ökologien unserer Welt auseinandergesetzt haben.
Er ist ja als Künstlerpersönlichkeit nicht einer der geschmeidigen Menschen, sage ich jetzt mal, sondern auch eher so ein sperriger Typ. Ist es etwas, was sich ästhetisch auch in seinem Werk irgendwie wiederfindet?
Natürlich haben die Arbeiten, er geht immer sehr analytisch vor, eine gewisse Sachlichkeit, und die ist, glaube ich, auch wichtig, um diese Zusammenhänge auch ganz klar darzustellen. Und das kann man vielleicht als nüchtern betrachten, aber ich finde das wirklich auch den Inhalten angemessen.
Was würden Sie sagen, unterscheidet denn so diesen Ansatz von Hake zu den Ansätzen aktueller Künstler oder Kollektive. Also wir reden ja seit einiger Zeit sehr viel zum Beispiel vom Zentrum für politische Schönheit. Gibt es da Verbindungen?
Ich glaube, das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche künstlerische Positionen, aber in dem Sinne, dass versucht wird, auf aktuelle Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren. Das tun vielleicht beide, aber ganz unterschiedlich, während Hans Hake das vielleicht etwas stiller macht und etwas vermeintlich analytischer. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es sehr unterschiedliche Ansätze und ich glaube, er hat einen sehr eigenen, der sich aber immer wieder verändert hat. Und ich finde, das sieht man jetzt auch wunderbar in der Ausstellung im New Museum in New York, dass sein Werk eine riesige Bandbreite hat. Er beschäftigt sich dann unter anderem mit Trustees, Provenienzverordnung, aber auch mit den verschiedenen Natursystemen oder ökologischen Systemen mit verschiedenen. Er hat einmal einfach ein Huhn bzw. ein Ei in den Ausstellungsraum gelegt und man konnte dann wirklich dem Brütensystem zuschauen. Also wirklich eigentlich Dinge, die im Grunde für alle sichtbar sind. Auch seine Recherchen sind ja nicht investigativ, sondern eigentlich Informationen, die eigentlich für jeden greifbar sind. Aber die legt er da und macht sie damit sichtbar und öffentlich.
Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das ja oft auch stillere Arbeiten sind. Bemerkenswert ist ja dann doch, dass er mit diesen so stilleren Arbeiten dann doch für so viel Lautstärke gesorgt hat, wenn man mal an die Sache mit dem Bundestag denkt. Wie erklären Sie sich das? Gehört das auch zu der Zeit, in der das jeweils passiert ist? Also würde das heute auch noch so viel Lärm produzieren?
Ich glaube auf jeden Fall, man hat das ja auch bei den Protesten jetzt beim Whitney-Museum oder beim Dan Golding gesehen, dass es, glaube ich, wenn man Strukturen sichtbar macht, die vermeintlich nicht so sichtbar sein sollen, gibt es, glaube ich, immer Proteste, beziehungsweise trifft man da, glaube ich, immer auch natürlich die Gesellschaft, die da ganz unterschiedlich drauf reagiert oder auch die Museen, die dann entscheiden, bestimmte Arbeiten erstmal nicht zu zeigen, weil sie finden, da wird was offengelegt, was ihnen vielleicht gar nicht so recht ist. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, dass er sich mit Phänomenen beschäftigt oder die gesellschaftlichen Systeme und natürlich immer da reingreift, wo vielleicht gerade eine aktuelle Debatte auch wichtig ist.
Sagt Susanne Pfeffer, Museumsdirektorin und Jurymitglied des Goslarer Kaiserrings, der in diesem Jahr an Hans Hake geht. Frau Pfeffer, eine Frage noch zu einem anderen Thema, denn seit heute ist ja bekannt, wer die nächste Biennale in Venedig leiten wird. Wer ist diese Frau?
Cecilia Alemani ist eine ganz wichtige international arbeitende Kuratorin. Also sie hat auch 2017 beispielsweise den italienischen Pavillon in Venedig gestaltet, den ich auch sehr stark fand. Sie hat seit Jahren das Highline-Projekt in New York betreut, wo sie immer wieder sehr junge, auch unbekannte und aber auch sehr etablierte Künstler neue und aufregende Projekte macht. Und ich finde es eine wunderbare Sache, dass sie jetzt die nächste Venedig-Biennale leiten wird. Mhm. Und freue mich schon sehr darauf.
Was zeichnet deren Arbeit aus?
Ich glaube, dass sie auch sehr experimentell ist und sehr gerne eng mit Künstlern arbeitet. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Voraussetzung für eine Ausstellung.
Vielen Dank.
Gerne.
Wolfgang Dauner war einer der großen deutschen Jazzmusiker, radikal, vielseitig und über Jahrzehnte aktiv als Pianist, Bandleader, Arrangeur, aber auch als Komponist für Film, Fernsehen und Musicals. Man nennt ihn den Urvater des Free Jazz, aber er wollte immer mehr, wie Odilo Klausnitzer in seinem Nachruf erzählt. Denn heute ist Wolfgang Dauner im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Stuttgart gestorben.
Die Improvisation ist mein Metier, das Experiment und der Widerstand.
So lautete das knappe Credo eines Jazzmusikers, der so viel Unterschiedliches gemacht hat wie vielleicht kein anderer in Deutschland. Typisch Dauner ist, dass ich keinen bestimmten Stil spiele, hat Wolfgang Dauner einmal über sich gesagt. Mit dem Free-Jazzer Peter Brötzmann hat er gewütet und den Liedermacher Konstantin Wecker begleitet. Verstörende Happenings hat er inszeniert und gefällige TV-Filme untermalt, psychedelischen Krautrock, Straight-Ahead-Jazz und Musik für Kinder gespielt, in sinfonischen Dimensionen komponiert und frei improvisiert, die Möglichkeiten des Synthesizers erforscht und am Konzertflügel Ravel interpretiert. Alles mit Hingabe, von nichts hat er sich vereinnahmen lassen. Wenn Vielfalt eine Form der Radikalität ist, dann war Wolfgang Dauner der radikalste deutsche Jazzmusiker. Geboren wird Wolfgang Dauner am 30. Dezember 1935 in Stuttgart. Von seiner Großtante, bei der er aufwächst, bekommt er ersten Klavierunterricht. Anfang der 1960er Jahre macht er noch Trio-Musik nach amerikanischem Vorbild, aber beeinflusst von zeitgenössischer Kunst, von Ligeti und der Stuttgarter Underground-Szene wandelt er sich bald zu einem Bürgerschreck, der mit gewagten Happenings selbst hartgesottene Free-Jazz-Kollegen irritiert.
Also in dieser Zeit, in den 60er Jahren, haben wir ja immer ein bisschen provoziert, weil wir wollten eigentlich auch zeigen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, Free Jazz, ja, zum Beispiel, dass es weitergeht.
Anfang der 1970er Jahre hatte Dauner mit seiner Band etc. als einer der ersten den Jazzrock in Deutschland gewagt. Früher als viele andere beschäftigte er sich mit dem Synthesizer. Eines der erfolgreichsten Projekte in seiner Karriere wurde das United Jazz and Rock Ensemble, eine zehnköpfige All-Star-Gruppe, zu der auch Dauners langjähriger musikalischer Weggefährte Albert Mangelsdorf gehörte. Es bestand gut 25 Jahre lang. 2012 rief Dauner eine Nachfolgeband ins Leben, in der sein Sohn Florian Schlagzeug spielte, in späten Jahren ein wichtiger Duopartner. Als Komponist hatte es Wolfgang Dauner wie wenige geschafft, komplexe Strukturen mit Ohrwurm-Melodien zu verbinden. Experiment und Eingängigkeit, beide gehörten fest ins musikalische Weltbild Dauners. Und so wird er in Erinnerung bleiben, als Radikaler, den das Publikum geliebt hat.
Wolfgang Dauner, im Alter von 84 Jahren ist der Jazzmusiker heute Morgen in Stuttgart gestorben. Qualität ist das beste Rezept. Vom Jazz in die deutsche Küche, wo die kluge Hausfrau immer ein Päckchen Backpulver in der Schublade hat, mit der Aufschrift Dr. Oetker. Und das schon seit weit über 100 Jahren. Die industriellen Familie Oetker machte aber nicht nur Backzutaten groß, sondern hinterließ in Bielefeld auch eine Konzerthalle, die nicht nur architektonisch interessant ist, sondern sehr gut klingt. Dort fand heute Abend eine Premiere statt, die sich mit der Geschichte der Oetkers auseinandersetzt, und zwar als szenische Installation in den Hinterzimmern des Gebäudes. Und so wurde jeder Besucher einzeln darauf vorbereitet.
Hör zu, es werden beim Konzert ja, dieses nicht zu ändern, Herren mit dir, wie auch Damen, ein Gespräch anknüpfen. Wie ist beispielsweise dein Befinden? Dein Befinden ist natürlich gut, Kino.
Ja, einer dieser Besucher in Bielefeld in der Rudolf-Oetker-Halle war unser Kritiker Christoph Orem. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Orem, Sie sind mit gutem Befinden durch diese Installation Requiem von Raum und Zeit von diesem Kollektiv gelaufen. Was war denn der Kick dabei?
Da muss ich jetzt fast schon ein bisschen vorgreifen. Ich habe ja noch nicht so viel über den Abend erzählt. Der Kick daran ist, dass man eben, wie Sie es auch schon gesagt haben, dass man alleine unterwegs ist in dieser szenischen Installation, dass man nicht in einer anonymen Publikumsmasse untergeht, sondern dass man in diese einzelnen Stationen, die diese szenische Installation ausmachen, dass man die eben alleine besucht und dort dann auf verschiedene Figuren trifft, Schauspieler eben, teils auch in sehr kleinen Räumen, die einen eben direkt anspielen. Und das macht natürlich etwas mit einem. Man steht auf einmal so einem Schauspielprofi gegenüber in einer Rolle. Und man fragt sich selbst, bin ich jetzt hier der Zuschauer oder bin ich die Rolle, die gerade angespielt wird, und sowieso muss ich jetzt mitspielen oder soll ich jetzt mitspielen? Und das ist so ein schillerndes Spiel, dem man sich da selbst ausgesetzt sieht. Das macht schon wirklich etwas mit einem, und ich würde das durchaus auch als Kick bezeichnen, ja.
Man sollte ja auch festes Schuhwerk anziehen. Also ging es bei diesem Stück, was es nicht ist, bei dieser Installation, um die Räume dieser Rudolf-Oetker-Halle oder um die Geschichte, die da drin steckt?
Tatsächlich kann man sagen, dass die Rudolf-Oetker-Halle selbst auch eine Art Hauptdarsteller gewesen ist, weil es einfach als Kulisse dient. Und dieser Bau, also der ist lang gestreckt, der ist hell verputzt. Am Anfang, im Eingangsbereich sind so schmale Bogenöffnungen über einer breiten Treppenanlage. Das sieht wirklich schon toll aus. Dann geht man in diesen Raum hinein und man ist sofort in den 30er Jahren, weil das alles noch recht originalgetreu ist. Wird dann an die Hand genommen und im Foyer in einen Verschlag gesetzt. Die Tür wird hinter einem zugemacht. Das ist ist klein, so ein bisschen wie ein Toilettenhäuschen und man sieht sich selbst im Spiegel da sitzen. Man hat Kopfhörer auf und so quasi sirenisch fängt dann an, eine Frauenstimme mit einem zu reden. Sie erzählt einem, man sei in einem Traum und dann muss man sich eine Binde aufsetzen. Man sieht also nichts mehr, wird dann, nachdem die Tür geöffnet worden ist, ganz zart und behutsam und da lohnt sich durchaus dann das stabile Schuhwerk durch diesen Palast, diese Rudolf-Röttger-Halle halt hindurchgeführt und endet dann in einem ganz anderen Raum. Und wenn man die Binde wieder abnimmt, dann kommt diese Szene, die wir eben gehört haben. Man ist auf einmal in einem kleinen Kinderzimmer und begegnet der Mutter Oetker sozusagen, die einen eben darauf vorbereitet, dass man jetzt auch als Erbe einer solchen großen Familie auch solchen sozialen Szenen ausgesetzt ist, dass man im Konzertbesuch ist und dass man sich da aber auch angemessen verhalten soll. Und das ist wirklich ganz toll gemacht, weil nachdem man diese Binde abnimmt, ging mir zumindest so, konnte ich erstmal gar nicht wirklich scharf stellen. Und es war wirklich so, als würde ich in diesen Traum dann hineingehen.
Gibt es da irgendeine Botschaft? Also geht es möglicherweise um die Last, die man als Mitglied einer solchen Dynastie trägt?
Das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, diese Familiengeschichte der Oetkers, die hier nur ganz angerissen stattfindet. Also es geht jetzt hier nicht wirklich darum, die Familiengeschichte der Oetkers zu erzählen, sondern es ist mehr so eine Art Steinbruch für Themen. Natürlich ist so eine industriellen Familie, die ist eine ganz besondere Familie. Da gibt es ganz schön etwas zu vererben. Nicht nur Kapital, sondern auch Ansehen und so weiter. Und dadurch ist es natürlich besonders groß. Aber diese Größe, die gibt es, glaube ich, auch in kleinen Familien. Und so ist das so, wenn man dann eben der Mutter so ganz intim in diesem kleinen Raum begegnet, dann hat das auch schon was Archetypisches. Vor allen Dingen, wenn diese Mutter einen dann darauf vorbereiten will, wie man mit anderen Frauen in Kontakt tritt, dann fühlt man sich schon auch ein bisschen unwohl, weil da auch so eine erotische Komponente reingekommen ist. Für mich besonders stark war es dann, dass man auch während im Verlauf dieser szenischen Installation tatsächlich auch in den großen Konzertsaal kommt. Und zwar so, dass man den Dirigentenaufgang benutzt quasi. Und auf einmal steht man da auf der Bühne vor dieser leeren Halle und naja, ist da erstmal alleine, bis man dann merkt, dass ganz weit hinten irgendwo der Vater, der Patriarch, beginnt mit einem zu reden. Und diese Szene hat mich auch dazu gebracht, dass ich irgendwann mit ihm über die Bühne gewalzert bin. Das soll jetzt nicht nur sozusagen hier andeuten, dass es auch lustige Momente gibt, dass man dabei auch Spaß haben kann. Es ist wirklich so, dass diese Konstellationen einen gerade in dieser 1:1-Situation, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht nur irritieren, sondern dadurch natürlich auch sehr berühren.
Das heißt, es war ein theatralisch spannender Abend, wenn ich Sie so richtig interpretiere, ja?
Ja, zumal auch die schauspielerische Leistung, und ich war jetzt ja diesmal wirklich sehr, sehr nah dran, einfach überzeugend war. Und dass die Texte eben neben diesen historischen Fakten, die man aufgreift, also dass Dr. Oetker natürlich schon auch dann Kriegsgewinnler waren, ja, dass man auch an der Ostfront noch Pudding fressen sollte. Das war so eine Textzeile. Das ist natürlich etwas, was dann historisch auch sozusagen Sinn macht, das so aufzugreifen. Aber dadurch, dass man so nah dran ist und diese Rollenvertauschung hat, wie ich es am Anfang gesagt habe, passiert da wirklich theatralisch etwas. Es ist natürlich nicht so, dass es ein ganz, ganz neues Format ist. Das ist diese 1:1-Situation auch schon in anderen Installationen oder Inszenierungen aufgeführt worden. Aber es hat schon eine ganz besondere Wirkung. Und natürlich muss man sagen, an so einem Abend schaffen es ja gerade mal 20 Leute, durch diese Installation hindurchzugehen. Das hat also auch schon was Exklusives, wenn man noch Karten bekommt.
Ja, und einer davon war Christoph Orem, unser Kritiker, der heute Abend bei der Premiere von Requiem war, eine szenische Installation über die Familie Oetker in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Die südkoreanische Komponistin Yong-hee Park-Pan erhält den Großen Kunstpreis Berlin 2020. Die Akademie der Künste vergibt den mit 15.000 Euro dotierten Preis jährlich und im Turnus ihrer 6 Sektionen im Auftrag des Landes Berlin. Yong-hee Park-Pan ist der Auffassung, dass neue koreanische Musik nicht westliche Vorbilder imitieren, sondern auch an die eigenen kulturellen Traditionen anknüpfen sollte. In der Begründung der Jury wird ihr ästhetisch konsequenter und humanistischer Ansatz betont, mit dem die Komponistin ein unverwechselbares Gesamtwerk geschaffen habe. Nicht zuletzt diene sie hiermit auch weltweit den Kunstschaffenden der nachfolgenden Generationen als Ansporn und Vorbild. Der Preis wird am 18. März verliehen. Die Menschen in Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder häufiger ins Kino gegangen. Nach einem schwachen Vorjahr stiegen die Besucherzahlen um 15% auf knapp 110 Millionen. Das teilte der Verband HDF-Kino mit und sprach von einem soliden Kinojahr. HDF-Kino vertritt 600 Unternehmen, die zusammen 80% der Leinwände in Deutschland bespielen. Kassenschlager waren demnach Filme wie Die Eiskönigin 2, Joker und Das perfekte Geheimnis. Aus deutscher Produktion stachen Der Junge muss an die frische Luft und Der Fall Collini hervor. Insgesamt zogen deutsche Filme aber nur knapp 22 Millionen Zuschauer an. Hier seien nicht alle Erwartungen erfüllt worden, hieß es. Mehr Besuche, keine Umsatzeinbußen und durchweg positives Feedback. So lautet das Fazit des Bremer Museums für moderne Kunst Weserburg nach einem Experiment mit flexiblen Eintrittspreisen. Pro 10 Minuten Museumsbesuch zahlten die Besucher während der Erprobung 1 Euro. Der übliche Tagespreis beträgt 9 Euro. Das war zugleich der Höchstpreis, wenn Besucher länger als 90 Minuten blieben. Die Besucherzahl sei um über 40% gestiegen im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr, so Geschäftsführer Tom Schössler. Die Weserburg war nach seinen Angaben das erste Museum im deutschsprachigen Raum, das die Praxistauglichkeit dieses Preismodells getestet hat. Die Schauspielerin Sandra Hüller erhält den Theaterpreis Berlin. Sie bekommt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater. Das teilten die Stiftung Preußische Seehandlung und die Berliner Festspiele mit. Der Preis wird ihr im Mai im Rahmen des Berliner Theatertreffens überreicht. Schon im März wird Hüller mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum. Die Schauspielerin ist auch für Filme wie Toni Erdmann und In den Gängen bekannt.
Die Kulturnachrichten waren das von Oliver Thoma. An der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg feierte heute ein Ballettabend Premiere. 3 Stücke, 3 Choreografen, darunter Martin Schlepfer mit seiner Reformationssymphonie. Der Rumäne Remus Schukeana, Direktor der Kompanie am Rhein mit Symphonic Poem, eine Uraufführung. Und der dritte im Bunde ist der bereits verstorbene Georges Balanchine, der einst den neoklassischen Tanz erfunden hat, also Tanz in Harmonie mit der Musik. Heute Abend war von ihm Square Dance zu sehen, das er 1957 für das New York City Ballet kreierte, tänzerisch hoch anspruchsvoll und ganz selten zu sehen und zu bekannten Klängen von Vivaldi und Corelli. Vivaldis Concerto Grosso Opus 3 Nummer 10. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster hat es in Duisburg gehört und gesehen. Sie haben sich, Frau Hüster, auf diesen Balanchine ja besonders gefreut. Warum?
Ja, weil das eins von den Stücken von Balanchine ist, die ich noch nicht mal auf der Bühne live gesehen hatte, sondern wirklich nur von der DVD kannte und aus den Büchern und Beschreibungen meiner berühmten Vorgänger in der New York Times. Und darauf habe ich mich wirklich besonders gefreut, weil das Interessante an diesem Stück ist, es heißt Square Dance und es ist tatsächlich von der amerikanischen Folklore-Tanzform Square Dance inspiriert. Und 1957, als es uraufgeführt wurde, gab es noch die Figur des Fiddler, des Geigers auf der Bühne und auch des Callers, also desjenigen, der eigentlich am Rand steht, neben den Square Dance Aufführenden und der die Figuren reinruft, die die Paare dann tanzen. Und das hat man 76 dann geändert, da wollte Balanchine das nochmal überarbeiten. Und diese Überarbeitung, das war eigentlich der schönste Moment von diesem Ballettabend heute, diese Überarbeitung hat ein Männersolo hinzugefügt, nämlich zur Sarabande von Arcangelo Corelli. Und das wurde heute Abend von Orazio Di Bella wirklich wunderschön getanzt, ein Adagio, ein sehr, sehr berührendes Männersolo, wie man sie nicht häufig sieht.
Okay, das heißt also, das war keine klassische Wiederauflage heute Abend, ja?
Nein, also das New York City Ballet ist ja die Kompanie, die das Erbe Balanchines, der diese Kompanie gegründet hat, bewahrt. Und seit seinem Tod 83, danach wurde eine Foundation gegründet, der Balanchine Trust. Und wenn Sie jetzt als europäische oder auch außereuropäische Company eins dieser Werke, die Balanchine hinterlassen hat, aufführen wollen, dann müssen Sie sich bei diesem Trust bewerben. Ah. Die kommen dann zu Ihnen, die schauen sich die Company an, beurteilen das, suchen die Solisten aus, geben auch Ratschläge, welche Werke die Company wirklich technisch meistern kann, welche nicht. Und dann kommt auch jemand, in diesem Fall Bud Cook, und für den hat nämlich 76 Balanchine dieses wundervolle Solo geschaffen und studiert dann dieses Stück mit der Company ein, so wie es damals auch war.
Tänzerisch, habe ich schon erwähnt, ist das ja anscheinend sehr, sehr schwierig. Wie ist das denn dem Bud Cook, dem Repetitor und der Kompanie gelungen heute Abend?
Ja, also das ist vielleicht nur ein kleines Minus, aber das war auch die Premiere heute Abend. Es ist wahnsinnig schwer zu machen. Also ich habe auch schon wirklich Choreografien gesehen von auch schlechteren Choreografen natürlich als Balanchine, aber Vivaldi, Corelli auch, aber Vivaldi noch mehr. Da hechelt schlechter Tanz einfach hinterher. Balanchine hechelt natürlich nicht hinterher, aber um den Preis, dass man das als Tänzer also schon physisch, schon vom Atmen her kaum schafft. Manchmal denkt man, wenn man die kurz mal so Luft holen sieht zwischen zwei großen Phrasen, dann denkt man, oh Gott, Beatmungsmaschine, weil es ist wirklich, das Tempo ist unglaublich. Und die schaffen das technisch gut, aber kleines Minus ist, dass man sie noch nicht, außer Orazio Di Bella, der ist wirklich die Ausnahme, die Männer sind aber eh besser als die Frauen darin, dass man sie noch nicht so ganz als in ihrer eigenen Persönlichkeit steckend empfindet, während sie das tanzen. Das ist nämlich dann am Ende zu sehen, in dem dritten Werk von Martin Schlepfer, Reformationssymphonie von 2008. Da ist es nämlich so, die Tänzer meistern das nicht nur technisch virtuos, sondern man hat auch das Gefühl, das ist die Sprache, in der sie sich selbst am authentischsten ausdrücken können. Hier hat der Mann, der das Werk auch geschaffen hat, Martin Schlepfer, wirklich ganz unmittelbar mit ihnen gearbeitet. Das ist ihnen am nächsten. Darin drücken sie wirklich ihr Eigenstes aus.
Jetzt müssten wir aber noch einen kurzen Satz verlieren zur Uraufführung des Abends. Remus Schukeyana hat sich zumindest musikalisch ja mit Island beschäftigt, ne?
Ja, wobei man sollte diesen Zusammenhang nicht so eng sehen. Ich finde das immer so ein bisschen unfair gegenüber den isländischen Künstlern, weil alle sind immer so begeistert von diesem Island und sagen immer, ja, die Natur da und alles so unglaublich und so anders als bei uns. Ich meine, am Ende des Tages ist Anna Thorvaldsdóttir eine ernstzunehmende zeitgenössische Komponistin. Ja, genau. Und sie hat ein wundervolles Werk geschaffen, eine Klangwelt mit den Duisburger Philharmonikern hier fantastisch uraufgeführt heute Abend. Drei Schlagwerker sitzen oberhalb der Bühne auf so Podien. Das sieht sehr, sehr toll aus. Und das, die Choreografie dazu ist so ein bisschen, wird dem nicht so ganz gerecht. Also es ist optisch sehr hübsch. Es sind so Waldorffarben, Brombeer und blasses Creme und Waldgrün, Moosgrün und so. Aber man hat das Gefühl, man guckt, die haben alle so Hütchen auf, die Frauen kurze Röcke, die Männer haben so lange ärmellose Kutten an. Man hat das Gefühl, man guckt so Waldorf-Zwerglein zu, die durch so einen Wald tanzen. Es ist auch sehr ausdruckstänzerisch. Also ich muss sagen, das fand ich so ein bisschen, das wird dieser starken, starken Musik dieser jungen Komponistin nicht so wirklich gerecht.
Wiebke Hüster über den Ballettabend B42 in Duisburg in der Deutschen Oper am Rhein. Nächste Aufführung, die ist am Sonntag. Die 1980er Jahre waren im Bereich Architektur, Gestaltung die Zeit des großen Umbruchs oder sagen wir des Bruchs mit den Ideen der Moderne. Schluss mit den Dogmen, mit der sowieso nur vordergründigen Funktionalität von Bauhaus und Co. Es praktizierte etwa die Mailänder Gruppe Memphis, aber auch im Rheinland gab es ein Kollektiv, viel weniger bekannt und viel weniger erfolgreich, die Gruppe Pentagon. Der Name geht auf fünf Gestalter zurück, die absurdesten Objekte zu Möbeln erklärte.
Die Unbequemlichkeit dieser Gebrauchsgegenstände mutet an wie eine Bestrafung, die uns das Gewissen spüren lassen soll. Die Gruppe Pentagon brachten Materialien in den Möbelbau, die bis dahin undenkbar waren. Zu schwer, zu kalt, zu dunkel. Sandstein, Lavagestein, warm gewalzter Stahl. Möbel, gestaltet wie spannungsreiche Großskulpturen, Richard Serra fürs Wohnzimmer, das sieht nach handwerklicher, künstlerischer Produktion von Unikaten aus. Nach Kunst.
Möbelkunst. Pentagon schafft es mit einem eigens eingerichteten Café 1987 auf die Documenta und jetzt, 30 Jahre nach Auflösung, ins Museum für angewandte Kunst in Köln. Rudolf Schmitz hat die Ausstellung gesehen. This is not a love song. 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 This is not a love song.
Bühne frei für Pentagons schräge Kreationen. Ein Catwalk ist aufgebaut, eine Videokollage mit Gorbatschow und Kohl, Fußball-Weltmeisterschaft, Fall der Mauer, Andy Warhol in Köln, den Grünen im Bundestag. Davor wirken die gebogenen Stahlregale, die exaltierten Stehtische, die schnoddrigen Hängeleuchten wie Performer aus einer vergangenen Zeit. Fünf soignierte Herren, die sich immer noch gut verstehen, betrachten die Szenerie mit einer gewissen Rührung. Pentagonia Reinhard Müller.
Alle Teile, die je verkauft wurden, sind von uns gefertigt. Und da finde ich dann schon die Auswahl, wenn man jetzt das ist 10% der Produktion, wenn man das dann so in diese 6-7 Jahre stellt, waren wir schon fleißig. Mit den Ausstellungen noch dazu und mit den Messepräsentationen und mit der Documenta, also es reicht. So eine intensive Zeit, danach müssen sich die Lebenswege trennen.
Kein Zweifel, Puristen wie jene von der Hochschule für Gestaltung in Ulm hätten sich mit Grausen von diesen Möbeln abgekehrt. Da ist nichts mit reiner Form, mit Zweckökonomie, mit funktionalem Minimalismus. Das neue deutsche Design der 1980er Jahre läutet mit rohen Materialien und zusammengekanteten Formen eine neue Ära ein, die Respektlosigkeit der Postmoderne, die vieles zitiert und nichts ernst nimmt.
Laubersheimer hat auch zum Beispiel ein Bett gemacht, was sich zwischen Boden und Decke verklemmt, auch ohne Befestigungsmaterial. Oder hier bei diesem Patentregal sind auch die Böden verstellbar und die tragen nur durchs eigene Gewicht, durchs Verkanten. Und das war schon immer so ein Thema bei uns, die physikalischen Gegebenheiten sichtbar zu machen. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei der Weise, wo der Gerd jetzt gerade dran ist, an der Lampe. Das ist die erste Magnetlampe, wo die Licht Elemente nur mit Magneten gehalten werden und die Kontakte, also der Strom, über die Magnete läuft.
Ein sogenannter Divan besteht aus einem Untergestell mit zwei großen Speichenrädern, wie bei einer Rikscha. Darüber gelegt ist ein Orientteppich. Sieht bequem aus, man begreift die ethnische Materialcollage. Bei diesem Divan allerdings geht es nicht ums Faulenzen, sondern um Beweglichkeit, um geistige Beweglichkeit, um Abkehr vom Materialfetischismus, von der polierten Oberfläche. Dazu passen Pentagons politische Ambitionen. Die Gruppe nämlich versah ihre Ausstellungen mit Titeln wie Gipfeltreffen, Herbstmanöver oder Wirtschaftskriege. Anlässlich des Zweiten Golfkriegs 1990 ließ sie ihren Stand auf der internationalen Möbelmesse in Köln schlichtweg leer.
Aber damals ging es ja um den Irakkrieg und ob wir mitmachen oder nicht mitmachen, das hat uns sehr betroffen. Und wir konnten einfach uns auch dann zu dieser Zeit nicht konzentrieren, jetzt einfach Geschäfte zu machen. Deshalb hieß das No Business as Usual. Und dann haben wir ein Telefon hingestellt. Also wer jetzt noch Interesse hat an uns, der konnte ja dann anrufen.
Und wir fanden dann die Aufgeregtheit, die es auf so einer Möbelmesse immer gibt und wo es um Tische und Stühle und Schleiflackschränke geht, angesichts dieser politischen Situation einfach zu viel. Und deshalb haben wir uns da verweigert.
Angesichts der aktuellen Ereignisse im Irak und Iran hatten die Pentagonier sogar erwogen, ihre Verweigerungsgeste im Kölner Museum Angewandte Kunst zu wiederholen. Nur ein Telefon, sonst nichts. Deprimierende Erkenntnis nach 30 Jahren Zeitgeschichte, die Menschen lernen einfach nichts dazu. Aber vor einer leeren Bühne hätten wir Besucher natürlich nicht diesen großartigen Flashback erlebt. In eine Zeit, als selbst Möbel zu Botschaftern eines ungeschminkten, punkigen Lebensgefühls wurden. Und man sich von gewagten Grenzerfahrungen, von kalkulierter Unbequemlichkeit und ruppiger Materialität vor allem eins versprach: klaren Kopf.
Rudolf Schmitz war das über die Möbel der Designgruppe Pentagon, die im Rahmen der Imkolon ab nächster Woche im Museum für angewandte Kunst in Köln zu sehen sind. Anfang September kam Oleg Sentsov, der ukrainische Regisseur und Autor, ziemlich überraschend frei. Für sein Engagement im Maidan und auf der Krim war er ja zu 20 Jahren Straflager in Russland verurteilt worden. Kulturschaffende weltweit setzten sich für ihn ein. Er bekam den Sacharow-Preis für Menschenrechte und vor kurzem erschien dann auch sein Buch Leben über seine Kindheit und Jugend, auch auf Deutsch. Der heutige Abend im Dortmunder Literaturhaus, ein Abend für Oleg Sentsov, war lange geplant. Am Ende wurde es sogar ein Abend mit ihm und Christiane Enkeler war dabei. Es war ja ein langer Abend, Christiane Enkeler. Ganz am Ende der Auftritt von Sentsov. Wie war das?
Also die Stimmung war super gut von Anfang bis zum Ende, denke ich. Es ging jetzt wirklich über dreieinhalb Stunden und war unterteilt in zwei Hälften. Es gab eine Pause und Sentsov kam erst nach der Pause auf die Bühne. Und in der Pause schon war er umlagert von lauter Leuten, die Selfies mit ihm gemacht haben. Es sind, glaube ich, viele hier gewesen, die aus der Ukraine gekommen sind oder ihre Kindheit in der Ukraine verbracht haben. Der Moderator hat am Anfang, also hat zwischendurch mal gefragt, wie viele sind das denn? Und es waren ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel, die sich da gemeldet haben. Ein Drittel hat gesagt, es kann ukrainisch. Das hat zur Situation geführt, dass das Publikum gelacht hat, bevor überhaupt die Übersetzung von dem rübergekommen ist, was Sentsov oder auch was Jardan, der ja auch da war, gesagt hat. Und das Publikum hat auch mit übersetzt, wenn es zwischendurch zu ungeduldig geworden ist oder vielleicht auch eine andere Meinung hatte. Ich weiß es nicht so genau. Ich kann ja kein Ukrainisch.
Worüber hat er denn gesprochen, der Oleg Sentsov?
Also es war ja hauptsächlich auch eine Lesung. Er hat ein Buch mitgebracht, das er vor seiner Zeit in der Haft geschrieben hat. Das ist aber noch nicht so lange ins Deutsche übersetzt.
Leben.
Das heißt Leben, das sind Kindheitserinnerungen eigentlich. Er hat aber auch zwischendurch, wurde ja auch ein bisschen gesprochen, er hat auch gesagt, er hat jetzt im Gefängnis 15 Heftchen vollgeschrieben über die Zeit seines Hungerstreiks. Also er war monatelang im Hungerstreik, das war während der Fußball-WM etwa, und hat sich dafür auch für andere politische Gefangene eingesetzt. Und hat über diese Zeit auch geschrieben und das möchte er noch veröffentlichen.
Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht?
Ja, er ist ein eher wortkarger Mensch, glaube ich. Also es kommen immer ganz kurze, knappe Antworten. Ich nehme an, es ist ein trockener Humor. Also die Leute haben halt schon gelacht, bevor ich überhaupt verstanden habe, was er gesagt hat. Ich glaube, also er wirkt sehr zurückhaltend, besonders im Vergleich zu seinem Kollegen, der diese Lesung ja schon zugesagt hatte, bevor überhaupt klar war, dass Oleg Sentsov aus dem Gefängnis freikommen würde. Serhii Jardan war ja auch da und das ist ein ganz anderer Typ. Also Oleg Sentsov ist ein großer, ja, wirklich ein Mann wie ein Schrank eigentlich. Serhii Jardan ist eher klein und
auch
agil.
Ein ukrainischer Schriftsteller.
Genau, ist also eher so ein, ich glaube, der spielt Punk, Ska-Punk. Und die großen Statements kamen heute eigentlich von ihm. Beide haben heute eine ganz lange Reise hinter sich. Der Tag ist lang, die sind heute sehr früh erst aufgebrochen und heute erst in Dortmund angekommen aus der Ukraine.
Das heißt, die haben hintereinander gesprochen, zusammen mit einem Moderator, ja? Also nicht gemeinsam.
Es gab zwei Moderatoren. Den Komponisten Vadim Neselowski, der auch aus der Ukraine kommt und der auch nach Deutschland geflüchtet ist mit 17 Jahren, übrigens mit dem Klavier der Familie, ist er ins Auffanglager gekommen in Dortmund oder in Unna oder so. Und das hat er erzählt. Und die beiden Schriftsteller sind eigentlich erstmal nacheinander auf die Bühne gekommen und haben dann jeweils Zeit bekommen, auch ihre Literatur vorzustellen und daraus wurde auch gelesen. Also es ist eine Veranstaltung des Literaturhauses, die war halt hauptsächlich literarisch geprägt.
Aber von einem Menschen, von einem Aktivisten wie Oleg Sentsov erwartet man natürlich irgendwie auch, dass er sich politisch äußert, zum Beispiel zur Situation Russland-Ukraine. Hat er das getan?
Sie hatte kurz die Gelegenheit, vorher mit ihm zu sprechen und er wartet erstmal ab. Also er sagt, er war jetzt 5 Jahre in Haft und hatte keine Möglichkeit, sich groß zu kümmern und ist jetzt seit 4 Monaten wieder frei. Der kann nicht auf die Krim reisen, weil die Russen das als russisches Gebiet sehen und er nicht nach Russland einreisen darf. Er hat 2 Kinder, die vorher auf der Krim waren und jetzt mit ihm zusammen wieder in Kiew leben, die sind 17 und 15 Jahre alt, da wird er dann sehr traurig und nachdenklich und sagt, die haben jetzt ein Drittel ihres Lebens ohne mich verbracht. Was klar ist, ist, dass er weiter Statements setzen will. Und im Grunde genommen lenkt er oft, und das halt auch jetzt auf der Bühne, die Aufmerksamkeit auf andere politische Gefangene und versucht, seine eigene Popularität zu nutzen, um nicht nur sich selbst ins Rampenlicht zu stellen.
Christiane Enkeler über den Auftritt von Oleg Senzow im Dortmunder Literaturhaus. Vielen Dank dafür.
Danke.
Fazit, die Kultur vom Tage, jetzt mit der Kulturpresseschau Klaus Pokatzki.
So lautet eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung, nahezu unaussprechlich besser geeignet zum Vortanzen. Wie wir leben, beeinflusst, wie wir klingen. So wird uns das ins Ohr gelegt und ein Blick auf die Geräusche geworfen, die unsere Welt gerade am deutlichsten prägen. Wie der Coffee-to-go-Becher. Wenn sich der Deckel vom Coffee-to-go-Becher löst, entsteht ein Schnalzen, das die Sprödigkeit des Materials verrät. Und schon ist die Welt um ein bisschen Plastikmüll reicher. Deshalb schnalzt es inzwischen seltener. Stattdessen hört man das weiche Ploppen oder knirschende Schrauben mit dem Mehrfachbehälter aus Bambus oder Porzellan, Glas oder Metall geöffnet werden. Hightech schlägt Einweg, geht auch besser ins Ohr und dient der Umwelt. Geräusche, sagt Jan Derksen, wirken unmittelbar. Er ist Betreiber einer Internetseite, die vom Aussterben bedrohte Geräusche sammelt. Solche von Telefonen mit Wählscheibe zum Beispiel, wie uns die Süddeutsche erklärt. Und einen Wunsch äußert der Geräuschesucher im Interview. Ich hoffe, dass uns die Naturgeräusche erhalten bleiben. Das ist sogar mein eigentlicher Liebling. Unabhängig von unserer Sammlung, das Geräusch von Blättern, die im Wind rascheln. So wie der Mensch mit der Natur umgeht, gibt es im Moment aber noch ganz andere, schmerzliche Geräusche und die dazu passenden Bilder. Schon jetzt hat keine Naturkatastrophe mehr Bilder hervorgebracht als das Inferno von Australien von 2020, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Da ist dieses Bild eines verbrannten Riesenkängurus, dessen verkohlter Leichnam sich verzweifelt in den Stacheldraht verkrallt. Der Zaun hat seine Flucht beendet und sein Leben in den Flammen ausgelöscht, schreibt Michael Pilz. Der Mensch hat Kängurus auf lustigen Bildern Boxkämpfe austragen lassen und Koalabären in Häkelbeuteln aufgezogen. Nun fotografiert und filmt er sie noch einmal in seiner natürlichen Umgebung, die, bevor er da war, ihre war. Der Mensch ist eben des Känguru Wolf. Es ist ein Sieg der Meinungsfreiheit, freut sich die Tageszeitung Taz über ein Gerichtsurteil in Brasilien. Eine umstrittene Netflix-Comedy über Jesus Christus, in der der Heiland als Homosexueller auftaucht, darf wieder gezeigt werden, schreibt Niklas Franzen, nachdem das oberste Gericht in Rio de Janeiro am Donnerstagabend ein Verbotsurteil aus der Vorinstanz aufgehoben hatte. Der Gerichtspräsident schrieb in seiner Begründung, eine Satire könne nicht die christlichen Werte schwächen, deren Wurzeln 2000 Jahre zurückreichten, heißt es in der Süddeutschen. Ein weises Urteil also mit Verständnis für die Satire. Ob Intendant Tomburo seinen Westdeutschen Rundfunk diesen Film ausstrahlen ließe, darf daher bezweifelt werden. Immer am Sonntag geht die Welt unter, wirft die Neue Zürcher Zeitung einen Blick auf das nächste Wochenende und das übernächste und das überübernächste, einfach auf alle Wochenenden dieser Welt. Plötzlich steht alles still, die Arbeit ruht, die Langeweile kriecht einem in die Glieder. Doch wo den Menschen die Langeweile droht, da naht das Rettende auch. Für sie hält das Internet jede Menge Ratschläge im Kampf gegen die Langeweile bereit, macht der Schriftsteller Alain-Claude Sulzer Mut. Sie reichen von der Empfehlung, ein gutes Buch zu lesen, bis zur Ermutigung, die Gitarre aus dem Schrank zu holen und wieder einmal darauf zu spielen oder seine Erinnerungen aufzuschreiben oder Radio mit seinen wunderbaren Geräuschen hören.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit mit Marietta Schwarz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.